Beiz. Beiz und ein Bier. Hier ist der Coach-Stammtisch. Geschichten, Tipps und Tricks aus der Softwareentwicklung. Ein Bier lang. Mit Max.
Moin.
Und Nathan.
Moin.
Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge vom Coach-Stammtisch.
Hallo Nathan.
Hallo Max. Long time no see.
Long time no see, ja, ist korrekt.
Frohes neues Jahr.
Dito, wie geht's dir? Wie geht's, wie steht's?
Gut. Ich habe so ein bisschen gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, war vermutlich eine Erkältung. Corona macht sich in meinem Umfeld breit, also alles normal. Außerdem habe ich jetzt Wochenende.
Cool.
Und selbst?
Ach doch, der Break war, also jetzt nicht nur vom Podcast oder so, aber generell, ich hatte ein bisschen Urlaub zwischendrin.
Ach Gott, das war ja auch noch, ja.
Ja, war mal ganz gut. Viel gekocht, durch die Feiertage dann halt ein bisschen mehr Inspiration gefunden. Und ja, ne, generell kann ich mich nicht beschweren.
Ich wollte gerade fragen, kannst du dich beklagen?
Kann mich nicht beklagen.
Gut.
Bestimmt über einige Sachen, aber generell gesprochen eher weniger.
Nee. Was trinkst du denn heute?
Was trinke ich denn heute? Es ist tatsächlich inzwischen auch so, welche Folge meintest du gerade? 80 noch was?
83, 84. Also es ist CST 83.
Verliert ja dann tatsächlich auch so ein bisschen Überblick. Und ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen großen Fauxpas auf.
Das kommt drauf an, was du trinkst.
Ein Feldschlösschen Pale Ale.
Feldschlösschen ist per Definition ein Fauxpas.
Ja gut, die Brauerei ist relativ nah dran, insofern ist es ja quasi lokales Trinken.
ein Pale Ale, sagst du?
Ein Pale Ale. Ich hatte mal einen Weizen und einen Pale Ale gekauft. Und ich bin der Meinung, das hatten wir noch nicht hier drin. Ansonsten, ja.
Ich würde ja sagen, ich habe die Dose noch nicht gesehen, aber ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, ob ich sie jemals gesehen habe oder nicht, die ist grün. Die Feldschlösschen-Dosen sind normalerweise blau, gell?
Genau, aber es gibt ja dann auch mal wieder so Sonderedition. Ich hatte halt auch mal die Auszubildende oder sowas, also Brau-Lehrling-Edition oder so.
Die Kinderarbeit-Edition.
Quasi. Ich bin mal ganz gespannt. Ich meine, Pale, das ist immer nicht schlecht. Ist jetzt nicht so fancy, dass sie da jetzt irgendwelche Romane draufschreiben, von wegen, wie sie das Bier gemacht haben, dass sie irgendwo in Afrika gewesen sind und dann auf einmal diesen Flavor gefunden haben. Steht einfach drauf, 5%, 50 cl.
So. Wenn du noch ein bisschen schüttelst, dann solltest du das gleich nicht aufmachen.
Kommt aus Rheinfelden. Und Französisch, was ich nicht verstehe. wie sieht's bei dir aus?
Ich trinke heute oder ich versuche was tatsächlich das Potenzial hat, mein neues Lieblingsgetränk zu werden. Vielleicht erinnerst du dich, ich trinke seit jeher gerne Apfelschorle.
Mhm.
Und ich liebäugel, seitdem ich es gesehen habe, mit dem Berliner Mädchen. Mädchen mit T.
Mädchen.
Das ist Apfelschorle und Mate. Oder Apfelsaft? Apfelsaft und Mate. Apfeldirektsaft auf Guss aus grünem Mate-Tee. Also es scheint so eine Mischung aus Mate und Apfelsaft zu sein.
Okay.
Und ja, hat Meta-Mate offenbar da drin. Grüner brasilianischer Mate-Tee trifft auf naturtrüben Apfel, Direktsaft von heimischen Streuobstwiesen, bla bla, vegan mit 100% natürlichen Zutaten, Herzchen. Und ich freue mich da so richtig drauf jetzt. Also wenn das gut ist, ne, hoffentlich kriegt man das Zeug auch kistenweise. Und natürlich mal wieder vom Getränkefeinkost. Getränk, ja,
Gefühl. Ja, hattest du letztes Jahr doch aber quasi abandoned, weil.
Nee, die Bierlinie hatte ich abandoned.
Die Bierlinie, ja.
Weil die mal nicht aufgemacht haben, obwohl es hieß, sie machen auf.
Ja, ist ja eine Frechheit. Vor allem für den Podcast, der die wahrscheinlich am meisten irgendwie nach vorne drückt.
Ja.
Oder wie ich letztens, wo war das bei Klaas, hier von Jürgen Klaas im Podcast, da heißt es nach vorne petern.
Nach vorne petern.
Ja, keine Ahnung.
Kroko ja, und Lars.
Kroko und Lars, ja.
Dann hoffe ich mal, dass dir dein Feldschlösschen schmeckt.
Ja, ich mach mal hier.
Oh Gott! Fire in the hole.
Ja. Sagen wir mal Prüsseli.
Zum Wohl. Oh, eigentlich müsste man das noch mit verdünnen. Apfelschorle und Mate. Mhm. Okay. Und Pale Ale? Pale Ale oder gutes Pale Ale?
Nee, ist gut. Hat irgendwie so eine sehr komische Süße im Abgang. Aber also vorne halt so ein bekannter Geschmack halt von Pale. Mhm. Und dann hinten raus wird es so ein bisschen, als hätte ich irgendwie gerade so eine Stange Zuckerwatte in mich reingezogen.
Schimmelt das?
Ich hoffe nicht. Ich war vorher noch erst im Chor. Das okay. Hatte ich auch.
Ja, für verschimmeltes Bier bin ja eigentlich ich zuständig, ne?
Ja, du, oder ich hab da noch ein paar andere Kandidaten.
Aber das Zeug ist lecker. Also es ist nicht so. Am Anfang dachte ich, man schmeckt nur den Apfelsaft raus. Mhm. Aber jetzt kommt noch so ein bisschen was Bitteres, so was Holziges von der Mate.
Hat das diese Säure, die diesen Apfel mitbringt, oder?
Ist halt Apfelsaft. Süß-saurer Apfelsaft. Mhm. Kohlensäure ist auch drin. Also, und je mehr man davon trinkt, desto mehr schmeckt man die Mate draus. Also ich bin positiv angetan bisher. Also wirklich, hoffentlich gibt es das zur Kistenweise.
Ja, bin mal gespannt, wie sich mein Fettschlüsschen Pale Ale über den Rest der Folge noch verhalten wird.
Ja, nicht lang schnacken, ne?
Quasi.
Stichwort schnacken. Mhm. Einer von uns beiden hat vor geraumer Zeit mal gekündigt. Ich glaube, ich hatte in der Zeit, wo du jetzt bei Novartis bist.
Eins, zwei, drei.
Da war ich noch bei der, ich hab die Telekom mitgenommen, Lidl, die Firma in Frankfurt. Ich hatte vier verschiedene Arbeitgeber.
Ich bin seit 4 Jahren bei Novartis.
Ja. So, bei dem letzten Arbeitgeber war das so ein Grund, warum ich da dann irgendwann gegangen bin, war, weil ich unzufrieden war. Das kam daher, weil wir haben dann mehr oder weniger einen Manager installiert bekommen und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also das war ein Typ, der ungefähr mein Alter ist und es lief vorher wunderbar ohne ihn. Alles, wir waren wirklich, ich hatte richtig Spaß gemacht, wir waren ganz okay, wir waren ganz gut, haben Releases rausgehauen, die Sachen einfach abgearbeitet und dann kam er rein und dann ging es so ein bisschen los mit dem Kompetenzgerangel. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das, worüber wir heute gerne reden würden, so ein bisschen dieses Thema Politik und Kompetenzgerangel. Das hat sich bei uns so ein bisschen dahingehend geäußert in der Firma, wo ich war, dass er halt sich einfach Sachen so geholt hat, die ja vor bei mir lagen zum Beispiel. Und dann hat er aber auch nicht kommuniziert, sondern hat es einfach gemacht. Und das fand ich problematisch. Es kommt so ein bisschen daher, weil ich tue mich schwer damit, irgendwie so Grenzen von Verantwortlichkeiten zu sehen. Deswegen ist es mir wichtig, diese Grenzen sehr klar zu kommunizieren, weil bin ich für irgendwas verantwortlich? Mhm. Oder bist du irgendwas für irgendwas verantwortlich? Das hat nicht den Grund, dass ich dir verbieten will, was zu machen, was ich machen will. Aber das ist so ein bisschen so die unterschwellige Botschaft auch dann für dich, wenn du rede einfach mit mir, wenn du irgendwie was von meinem Kram machen willst. Ich werde da selten sagen, nee, will ich selber machen, aber
ja, klar.
Mach's Maul auf, ganz, ganz platt formuliert. Hoppala.
Ja.
Das ist natürlich eine Sache, wenn das so unter Angestellten der gleichen Hierarchiestufe ist, so dass man, wenn der eine dann quasi die Verantwortung von dem anderen übernimmt. Mhm. Und jetzt wird's interessant. Wie gehst du damit um, wenn dein Chef oder deine Chefin sowas macht, wenn deine Chefin zu dir sagt, hey, ich will, dass du mit dieser Technologie arbeitest, obwohl deine Chefin oder dein Chef eigentlich, ja, keine Ahnung davon haben, nicht selber programmieren.
Nicht die Expertise dafür hat.
Richtig, nicht die Kompetenz dafür haben. Mhm. Aber trotzdem sagen, das finde ich gut, das habe ich da irgendwie gehört, mach das mal so. Und ich tue mich damit schwer, weil eigentlich bin ich doch derjenige mit der Expertise, mit der Kompetenz in diesem Bereich. Und wenn dann jemand diese Grenze überschreitet und mir auch eine politische Entscheidung, wie auch immer die aussieht, aufdrückt,
ja,
dann fühle ich mich unwohl und dann kündige ich bisweilen. Also.
Bisweilen, ja.
Das ist so ein... Wie gehst du damit um, wenn deine Chefs zu dir sagen, wir machen das jetzt so? Oder ich habe das irgendwo gehört, ich habe gegoogelt, Twitter sagt, this is the way to go.
Also, erstmal mit dem, wenn die einfach nur reinkommen in den Raum und sagen, ich habe hier gehört, die machen sowas, das kann das und das auch machen. Generell erstmal offen, weil gut, ich kann nicht das komplette Ding quasi, ich weiß nicht, was überall passiert. Ich gucke mir auch nicht jeden Tag irgendwie alles an. Irgendwelche Newsfeeds, die irgendwelche neuen Technologien irgendwie vorstellen. Die Möglichkeit, dass irgendwer anderes was aufgreift, was ich nicht kenne, ist wahrscheinlich relativ hoch.
Ja, klar.
Auch außerhalb meines Kompetenzbereichs. Wo es dann halt, dann guckt man sich's an und dann reicht ja meistens irgendwie ein Blogpost, zumindest so grobes Ding irgendwie drüber zu lesen und zu sehen, wie sich die Sache halt verhält. Wo es dann halt schwierig wird, ist es dann, wenn du wirklich von Nathan schmeckt sein Getränk.
Ich finde es super.
wo es halt schwierig wird, ist, wenn sich Leute, die Software-Developer oder halt Expertinnen einstellen, weil sie halt selber nicht Experte oder Expertin auf diesem Gebiet sind, versuchen, sich da irgendwie reinzudrücken und zu sagen, ich habe das da gesehen und hier und da und das machen wir jetzt so. Und ja, klar, du kannst jetzt auch ein schönes Backend bauen und hier und da. Nee, wir nehmen jetzt mal A dafür, weil da kannst du schöne Visualisierung mitmachen.
Ja, kann man.
Ja.
Habe ich im Internet gesehen.
Hast du im Internet gesehen? Das Problem ist ja, das ist ja alles immer ein bisschen schwieriger, als es dann im Endeffekt aussieht. Also vor allem für den End-User und was der Manager dann quasi nach vorne hin zeigt. Oder die Managerin. Es ist ja ganz einfach so. Ich meine, die zeigen, dass das fertige Produkt einzeln zu benutzen ist und hier und da. Und na klar, für jemanden, der, ach ja, guck mal hier, da gibt es jetzt diese Library oder diese Programmiersprache, da kannst du das alles ganz, ganz einfach machen. Aber der ganze andere Kladderadatsch, der da quasi hinten dran hängt, davon sind sie sich dann nicht unbedingt bewusst, weil sie halt nicht in dieser Expertise quasi drin leben. Und in erster Linie ist es dann ja quasi eine Situation, in der du dich dann mit deinen Kollegen und Kolleginnen zurückziehst und mal ganz kurz das ganze Ding begutachtest und dann im Optimalfall einfach zu der Person zurückkommst, die es vorgeschlagen hat und sagst, danke für den Hinweis, aber das ist halt einfach nicht feasible, also es ist halt nicht vernünftig möglich, das umzusetzen in dem Rahmen, dass wir eine vernünftige Sache herstellen wollen. Aber auch da kann man ja anscheinend ein bisschen auf Grundeis stoßen.
Soll ich nachfragen?
Ich kann da so ein bisschen drumherum, wenn du magst.
Ich frag mal nicht nach. To be continued an anderer Stelle, so nach dem Motto.
Ja, so ist in die Richtung.
Für mich hat das, also ich gehe bei allem mit, was du gesagt hast. Was mir so ein bisschen, weiß ich nicht, auch Kopfzerbrechen bereitet, Bauchschmerzen bereitet, ist, wenn, also klar, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich weiß auch nicht alles in meinem Feld, um Gottes Willen. Ansonsten würde ich nicht bei der Firma arbeiten, wo ich arbeite. Aber wenn ich mir vorstelle, dass meine Vorgesetzten irgendwie zu mir kommen und sagen, hey, wir haben das da und da so und so gesehen, wir wollen, dass das auch so ist bei uns, auf einer technischen Ebene. Und wir haben was Ähnliches gebaut, was wunderbar funktioniert. Also, es erledigt den Job, Punkt.
Ja.
Und dann wollen sie eine Änderung haben, auf einer technischen Ebene, wovon sie eigentlich, wofür sie nicht zuständig sind, wovon sie keine Ahnung haben, dann fühlt sich das, wahrscheinlich bin ich da auch sehr empfindlich, für mich erstmal so an wie so ein krasser Vertrauensbruch, weil ich baue was, es ist gut, es funktioniert, und dann sagen meine Vorgesetzten, mach das so und so und so. Und dann denke ich mir zum einen, okay, ich kann so arbeiten, wie ich arbeiten kann. Ich kann nicht so arbeiten, wie du willst, dass ich arbeite. Dafür bin ich der falsche Typ. Zum anderen, vertrau mir doch einfach mal, dass ich technisch meine richtigen Entscheidungen getroffen habe. Und klar, ich mache Fehler. Ich habe die Weisheit, wie gesagt, nicht mit Löffeln gefressen. Aber ich versuche, einen guten Job zu machen.
Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich mache auch Fehler. Das ist okay.
Selbst dann macht man Fehler. Aber so dieses, vertrau mir doch mal, dass ich versuche, gute Arbeit zu leisten. Und wenn man dann so in meinen Verantwortungsbereich voll reingrätscht, mit offensichtlich fehlender Kompetenz, das halt so, das fühlt sich scheiße an. Weil ich meine, ich gehe doch auch nicht zu dir und sage, ey Max, du bist ein scheiß Manager. Ey Max, mach deinen Job so und so. Also das ist ja dieses, vertrau mir, dass ich meinen Job kann. Ich baue seit 6 Jahren iOS-Apps. Die Grundlagen kann ich mittlerweile, glaube ich. Mhm. Vertrau mir. Schaff auch so eine Atmosphäre.
Printline, ja.
Ja, wie heißt denn das? Ja, NSLog oder Print oder OSLog oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich muss das googeln. Nein, weil so dieses ist, ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. Weil ich, wie gesagt, ich sage ja auch nicht, ja, Managerin, ich bin unzufrieden mit dir, weil du mich nicht so managst, wie ich gemanagt werden will.
Also ich sehe halt ganz klar 2 Punkte. Der eine ist Kommunikation und einen Vorschlag machen, weil ich was gesehen habe.
Ja, richtig.
Und dann einfach sagen, hey Leute, ich war gerade auf der Konferenz und da hat das andere Team, die haben mir was gezeigt oder so. Und die Leute dann einfach damit in Ruhe lassen und vielleicht 2-3 Wochen später mal nachfragen, hey, habt ihr mal reinguckt, wie ist denn das für uns, wie wäre das für uns ausgelaufen?
Das ist ja voll okay so.
Genau. Und der nächste Punkt, den ich gerade währenddessen verloren habe, mehr oder weniger. I lost my train of thought, wie man im Englischen schon sagt.
Das war der Schulzzug.
Das war der Schulzzug. Also da kommt es einmal auf Kommunikationen. Und das nächste ist ganz einfach, warum Leute mit Expertise einstellen, wenn du dir auf einmal halt diese Hoheit bieten möchtest. Aber dann kannst du es selber machen. Ich meine, dann stellst du dir halt Leute ein, die halt auch gehörig sind. Davon gibt es auch genug. Praktikanten, keine Ahnung. Klingt das ein bisschen stark runtergebrochen, tut mir leid. Aber es ist ja nun mal in der realen Welt einfach auch so.
Das ist ein guter Punkt.
Dann lass sie das machen. Lass sie nach deiner Pfeife tanzen. Die machen das irgendwie 6 Monate oder sowas bei dir. Machen genau das, was du möchtest und fertig, bumm's aus. Das Blöde ist halt meistens, wenn du irgendwie eine Firma gründest, dass du halt auf einem Gebiet, wo halt relativ gut bist, sagen wir jetzt, du bist jetzt in Software Engineering ein bisschen affin, aber dadurch, dass du halt eine Firma aufbaust, wirst du in anderen Sachen auch mehr affin und verlierst eventuell dann halt auch im Nachhinein so ein bisschen den Kontakt dazu. Und was du da halt eigentlich haben möchtest, ist ja zumindest erstmal eine Ansprechperson und darunter der eine ein Team oder ein Team generell, die das quasi von dir wegnehmen. Oder das heißt dann immer im Gegenschluss von wegen, vertrau denen. Und Vertrauen ist ein sehr großes Ding. Und ich meine, ich kann jetzt auch in Scrum reingrätschen. Mit solchen Sachen von wegen, du sagst das Ziel aus, als Product Manager, Product Owner, in welchem Szenario sich das gerade befindet. Und dein Engineering-Team oder dein Team, was dahinter steckt, lote den Rest aus.
Diese Autonomie ist ja durchaus ein Kerngedanke von Scrum, dass du mit, also dieser Begriff ist total verbrannt, aber mit Eigenverantwortung dahin kommst und die Leute, also ich vertraue darauf, dass die Leute eigenverantwortlich sind, einen guten Job machen. Und wie sie das machen, ist mir egal. Das Ergebnis stimmt, Punkt.
Ja.
Diese Autonomie, diese Freiheit ist ja Kern des Ganzen. Du behandelst erwachsene Menschen wie erwachsene Menschen.
Ja, ich ist meine, ganz einfach. Da kommt es ja auch ein bisschen drauf an, von wegen, hast du eine extrem kurze Timeline, um irgendwas zu entwickeln und dahin zu kommen? Und okay, dann kannst du halt ein paar Corners und hier und da und machst es halt nicht unbedingt perfekt. Oder du hast halt endlos Zeit, was im meisten
Fällen. Aber unbedingt du machst es angemessen.
Angemessen. Aber was ich halt auch mal gesehen habe in der einen oder anderen Situation, du sagst von wegen, ja, wir haben dafür bloß 2 Monate, aber ich möchte auch, dass sie das so und so macht. Von wegen, okay, wenn du mir 2 Monate gibst, dann lass mich das oder uns das irgendwie austarieren, um da hinzukommen. Und nicht noch eine weitere Ebene da reinzuziehen, wo es dann halt weiter komplex wird.
Du behandelst erwachsene Menschen wie erwachsene Menschen.
Ja.
Was mir gerade noch kommt, wo du Scrum angeschnitten hattest, es gibt ja auch in Scrum diese regelmäßigen Reflexionen, entweder in Form von einer Review, also Scrum nach Lehrbuch, oder einer Retro. Das ist ja auch nichts anderes als eine Reflexion. Ich saß letzten, wann war denn das? Anfang der Woche, glaube ich, war ich mal in so einer Review. In der Review wird das Produkt angeguckt, ne?
Stakeholder kommen rein und man guckt sich das an, manchmal stellt vor, was man gemacht hat.
Genau. Mhm. Also die Retro ist dann, wie hat das Team gearbeitet und die Review ist,
genau. Wir
gucken uns das Ergebnis an.
Übrigens, der Projektmanager ist nicht bei der Retro normalerweise dabei.
Ist das bei euch etwa anders? Anderes Thema. Das war dann halt so ein, ich weiß nicht, das ging bestimmt 2 Stunden, dieses, oder anderthalb, ich weiß es nicht. Und dann gab es halt verschiedene Teams, die jeweils das, was sie gebaut haben, unglaublich detailliert vorgestellt haben. Und ich muss dir sagen, ich bin nach so einer halben Stunde einfach mental, habe ich ausgeschalten und nebenbei was anderes gemacht. Das war das eine. Den zweiten Punkt habe ich vergessen.
Beide. Es steht 1-1 jetzt.
Ja. entweder war es wichtig oder es kommt wieder. Was für mich auch noch mit diesem Thema Politik und Kompetenzgerangel zu tun hat, ich hatte zu Weihnachten ein sehr schönes Buch geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, vom Protest zum sozialen Prozess heißt das, glaube ich. Geht um besetzte Unternehmen oder RBA, rückeroberte Unternehmen und rückeroberte Betriebe unter Arbeiter in Kontrolle. Und seitdem bin ich so ein bisschen auf diesem Trip ohne Chef in Arbeiten. Also dann, im Kollektiv. Und das hat mich so ein bisschen mitgenommen. Und was du gerade gesagt hattest, wenn du eine Firma aufmachst und dann Leute quasi dafür bezahlst, dass die Aufgaben von dir ab. Ah, mir ist mein Punkt wieder gekommen.
Ja, ne, was worauf du hast, du stellst jemanden ein.
Ja.
Du gibst ihnen ein Ziel aus.
Ja. Mein Punkt ist ein anderer. Also das, was du in so einem Unternehmen machst, wenn du Aufgaben delegierst, ist, du sorgst mehr oder weniger für SpezialistInnen. In so einem besetzten Betrieb gibt's gewisse Sachen, auf die hat keine Person Bock. Freitags mal die Werkstatt fegen oder sowas. Macht niemand gerne. Was man dann halt da einfach macht, ist, man rotiert.
Ja.
So, das kann man natürlich auch noch ein bisschen weiterdenken, dass wenn man eine Teefabrik hat, dass dann irgendwie ein paar Leute mal das machen und dann ein paar Leute machen das und dann rotiert das. Und so verteilst du Wissen über die ganze Firma. Das fand ich einen sehr charmanten Aspekt davon. Das zweite war, was du gesagt hattest, und das war der Punkt, der mir wieder eingefallen ist. Wenn du Leute einstellst und ihnen einfach nur Sachen, ja, weiß ich nicht, aufträgst, die sie machen sollen und nicht denken sollen,
ja.
Dann sorgst du, oder hier, PraktikantInnen. Dann sorgst du halt dafür, dass die Leute unzufrieden werden. Weil niemand arbeitet, oder die wenigsten Leute arbeiten gerne so. Zumindest ich. Und ich schließe von mir gerne auf andere. Ich lasse mir nicht gerne sagen, wie ich arbeiten muss.
Also ich gehe mal zumindest davon aus, nach einem gewissen Erfahrungsbereich. Ich glaube, so am Anfang von der Karriere lässt man das nochmal quasi über sich ergehen, einfach so aus der Denke heraus, von wegen, irgendwo werde ich schon davon lernen, bla bla bla, Lehrjahre, keine Herrenjahre und so weiter und so fort. Irgendwie so unter dem Mentalitätsmantel passt das denn schon. Aber ich glaube, irgendwann ist es dann einfach so, nee, es geht halt einfach nicht. Du möchtest quasi von mir, dass ich kreativ bin.
Dann lass mich kreativ sein, verdammt.
Gib mir das Vertrauen. Vor allem ist ja in den meisten Fällen nicht nur auf eine Person, oder zumindest bei mir jetzt nicht zum Beispiel auf eine Person getrichtert. Es ist ja auf ein Team. Ein Team von, es kann variieren von 4 bis 8 Leute. Im Endeffekt, was du damit machst, ist ja, das sind ja Fragen, die vertraue ich nicht, weil du machst immer blöde Entscheidungen. Jetzt kessel ich dich mehr oder weniger ein. Du kannst nichts mehr anderes machen.
Ja, wenn du die Leute nicht denken lässt oder quasi, dann denken sie halt aber auch nicht nach. Und solche Leute willst du ja, dass deine MitarbeiterInnen, egal ob du jetzt auf einer Hierarchie oder mit mehreren arbeitest, du willst, dass sie mitdenken, dass sie kritisch sind, dass sie Sachen hinterfragen.
Es macht sie doch auf jeden Fall verbunden zum Unternehmen.
Richtig.
Also dadurch, dass ich das Gefühl habe, zumindest, irgendwas in dieser Firma oder an diesen Projekten, in denen ich arbeite, irgendwas mitzuschapen, irgendwas mitzuformen.
Das ist Selbstverwirklichung.
Das fühlt mich, ich bin ein Teil von dieser Gruppe.
Ja.
Und andersrum ist es halt, ich hätte es gerne anders gewollt, aber jetzt müssen wir es so machen. Das machst du 1, 2, 3 Mal und dann.
Ja, vor allen Dingen fangen dann halt Sachen an, dir egal zu werden. Und dann sagst du halt, ich werde scheiße bezahlt, ich kann mich hier nicht kreativ ausleben. Warum soll ich mich über Gebühr einbringen? Ist auch aus einer kapitalistischen Sicht total unnachvollziehbar, warum man so handelt, aber gut.
Ich sehe das ja, also wenn man heutzutage rumguckt, von wegen in irgendwelchen Jobportalen oder hier und da, sieht man ja oft bei Firmen solche Sachen von wegen, ja, wir haben ja eine Per-Du-Atmosphäre, wir sind hier, deine Meinung zählt, wir sind hier hin und her und du kannst dich verwirklichen. Und wenn das dann quasi hintenrum das, was dabei rauskommt, dann mehr oder weniger ist, das ist keine Selbstverwirklichung, das ist halt einfach nur, mir wurde der zu dieser Beschreibung mehr oder weniger gestern noch der Begriff Code Monkey.
Richtig.
Zugeworfen.
Es gibt dieses Sprichwort, if you pay peanuts, you get monkeys oder sowas.
Ja.
Wie heißt denn das da? Lass mich kurz mal googeln.
Ich meine, du möchtest doch eigentlich ein gutes Produkt haben. Wie das jetzt gebaut ist und worauf das jetzt quasi aufgebaut ist, mit Java ist oder mit was auch immer, Python, ist ja erstmal zweitrangig, solange deine Vision und das ganze Ding stabil ist.
Ja. Ich meine, klar, es ist natürlich eine Überlegung wert, eine Sprache oder eine Technologie zu wählen, die vielleicht ein bisschen breiter gestreut ist.
Das macht es einfacher, also, um Leute einzustellen, richtig, und so weiter und so fort, klar.
Aber vertrau doch einfach mal darauf, dass die Leute, die das bauen, erfahren genug sind, solche Entscheidungen zu berücksichtigen oder solche Fälle zu berücksichtigen.
Genau.
Und also es hat so einfach was mit, und da schließt sich vielleicht der Kreis, Vertrauen zu tun. Und klar, wenn man dann irgendwie Vorgesetzte hat, dann kommt noch Macht und sowas rein, aber.
Und du brauchst dich.
Behandle einfach erwachsene Menschen wie erwachsene Menschen.
Du brauchst dich dann halt auch
hintenrum. Die können was. Lass sie machen.
Wenn Leute hintenrum dann irgendwie extrem emotionslos und wenn du kommst in ein Meeting rein und dann geht's um irgendein Brainstorming und dann bist du auf einmal in der Situation, dass deine Entwicklerinnen, dann auf einmal so ein bisschen, I don't care.
Ja.
Das ist was, was du quasi da rausbekommst.
Ja, aber das willst du nicht.
Ja.
Also
ich glaube nicht, dass es gesund ist für das Team, für die Firma, für was auch immer.
Also du kannst es natürlich wollen, aber dann...
Kurzfristig vielleicht, aber langfristig wird sich das niemals durchsetzen.
Sowas spricht sich übrigens rum.
Auch das, ja.
Anderer Fall. Also mein Mädchen ist demnächst leer. Ich bin wirklich, ich bin ein bisschen verliebt in das Mädchen. Ich bin ja in einer Gewerkschaft. Eigentlich in zwei. Mhm. Und da hatte ich letztens im Forum was gelesen. Berliner Firma, ich will sie jetzt nicht nennen, Arbeitskampf. Dann gab es ein Gerichtsverfahren, irgendwer wurde gefeuert. Die Gewerkschaft hat dann halt durchgeboxt, dass diese Person ungefähr 4 Monatsgehälter bekommt. Also ordentlich Kohle. Also so, wahrscheinlich so Kleinwagengröße Kohle. Und irgendwo schwirrte mir dieser Name im Kopf hintenrum von dieser Firma. Ich dachte mir, Mensch, den habe ich doch schon mal gesehen. Die haben auch so ein Logo und irgendwoher kenne ich das. Und dann macht's auf einmal Klick. Eine Freundin arbeitet da. Und diese Freundin habe ich dann halt darauf angesprochen, okay, hey, hier, Gewerkschaft, da gab es diesen, also sowas spricht sich rum, wenn du Leute scheiße behandelst.
Ja, vor allem ist es ja nicht nur so, irgendwelche lokalen Sachen jetzt in Berlin, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie gucke nach einer Firma oder so, dann gibt es solche Resources wie Glassdoor oder halt Kununu, das ist von Zing, glaube ich, der Abschlag davon.
Ja. Oder halt einfach Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja, aber da, wenn ich jetzt eingebe, keine Ahnung, Deutsche Telekom oder keine Ahnung, Mercedes-Benz oder was auch immer für eine Firma, du findest bei größeren Firmen was auf Reddit, die reden darüber, Internet vergisst nicht in dem Aspekt, und die Leute werden dann, du meldest dich mal an und dann werden die auch gefragt, wie geht's dir gerade mit der Firma. Und dadurch, durch die Anonymität, teilen Leute dann halt auch vielleicht ein bisschen mehr. Und vielleicht sind sie auch ein bisschen ehrlicher, wie wenn du sie jetzt fragst, hey, wie läuft dein Job in der Kneipe? Weil gut, ist jetzt öffentlich und so. Und da kann ich durchaus sagen, dass ich auch von der Seite schon zumindest mal geguckt habe und wie sich so Firmen verhalten, bevor man da irgendwelche Sachen macht.
Bei uns hatte sich unser Chef letztens darüber also es klingt immer so, als wäre das ein totaler Scheißjob, aber eigentlich ist es ein ganz guter Job, muss ich auch mal irgendwie festhalten. Chef hatte sich darüber aufgeregt, dass ihn so eine Kanzlei oder Agentur angeschrieben hätte, die sich zur Aufgabe gemacht haben, negative Bewertungen aus dem Internet rauszuklagen. Also die ist irgendwie eine Anwaltskanzlei und die schreiben dann halt Google, Xing, Kununu, Glassdoor, you name it an und sagen, diese Bewertung wollen wir gelöscht haben. Also ist auch so ein bisschen, ja. Das Zweite, wir suchen im Moment Android-Entwickler. Ich glaube, ein Android-Entwickler in. Also eine Person für Android. Bewerbt euch gerne oder kommt auf mich zu. Und was unser Chef dann gemacht hat, ist, er hat so eine von einer Mitarbeiterin von uns, die keine Entwicklerin ist, einfach mal so eine Jobanzeige schreiben lassen, die man dann halt irgendwie auf Stack Overflow oder was auch immer, wo man mittlerweile Joblistings postet, ja, reinhaut. Und dann dachte ich mir, okay, also ich wurde gefragt, lies doch mal Korrektur und zieh Rechtschreibfehler raus. Und gesagt, okay, kann ich machen. Aber diese Anzeige spricht mich nicht an. Sie holt mich überhaupt nicht ab. Es ist so ein, ist halt eine Anzeige von vielen, meine Güte. Und dann dachte ich mir, okay, wie soll eigentlich welches Joblisting würde dich ansprechen? Wie soll das aussehen? Und habe ich so ein paar Vorschläge gemacht und die fanden sie super. Der Chef meinte zwar vorher, er fände das super und ich soll nur Rechtschreibfehler korrigieren, aber die Idee war halt, naja, wenn mein Chef das gut findet, guckt er das durch die falsche Brille an. Also sucht er sich oder sucht er EntwicklerInnen? Und dann dachte, da ist halt irgendwie so ein Unterschied drin. Und auch das hat wieder was mit...
Ja, klar.
Vertrau doch einfach mal darauf zu tun.
Das geht ja im Endeffekt auch so.
Und das ist der Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Ich labere heute sehr viel.
das, was ich dann vorgeschlagen habe, war, bring doch einfach mal unsere Namen da rein. Also so die EntwicklerInnen von uns als Kontakt. Weil wenn du von Entwickler zu EntwicklerInnen miteinander sprichst, ist das was ganz anderes, als wenn du dich zuerst durch HR und sowas durchbeißen musst. Und wir sind eine kleine Firma, wir können uns das erlauben. Mhm. Und das fand ich, also so wie du sagst, die Leute sind auf Kununu, Glassdoor und sowas ehrlich, offen.
Ja, aber es,
das kann ich auch. Und ich stehe dazu.
Ja, klar. Was man eventuell halt auch einfach, wenn man sowas schreibt, also eine Stellenausschreibung, halt so viel Detail halt, also einen gewissen Rahmen natürlich, halt geben, wie das Ganze aussieht. Nicht, dass da irgendwelche Luftlöcher drin sind. Ich meine, es ist halt wie bei, keine Ahnung, wenn du ein Haus kaufen, eine Wohnung mieten oder ein Haus bieten möchtest, umso mehr Informationen darüber da sind und so transparenter du quasi mit der Sache umgehst, von wegen, ja,
ja,
das Dach muss in 10 Jahren neu gemacht werden, umso besser, weil dann sehen die Leute, du bist offen, du bist ehrlich, du möchtest das quasi auch machen,
ja,
und ziehst mir nicht quasi übers linke Ohr die Redensart. Übers Ohr?
Übers Knie?
Übers Ohr, ja. Übers Knie.
Übers Knie legen? Ich weiß es nicht.
Und ich glaube, das ist halt einfach auch einfach wichtig, dass man bei solchen Sachen natürlich nicht zu viel, weil kein interessiert, wie viele Meetings oder welche Meetings du am Mittwochmorgen hast. Oder
aber so. Sei halt einfach authentisch und versuch's gut wiederzugeben.
Ja, genau. Ich meine, glaube ich, das ist.
Und ich kann mein.
Ein von so Digital-Companies. Also,
ja.
Ja.
Mein Mädchen ist leer.
Ich kann nicht mehr sehen, weil anscheinend unsere Bandbreite von einer oder anderen Seite so gerade so irgendwie reingeht. Aber okay. Auch mein Pale Ale ist leer.
Aber du hörst mich noch, oder?
Leider schon, ja.
Scheiße.
Wie war denn dein Mädchen?
Es war lecker, es war wirklich gut. Am Anfang, also der erste Eindruck war ja, oh geil, Apfelsaft und dann nach ein paar Schlücken kommt die Mate. Und das hat sich eigentlich nur ja verfestigt. Also je mehr ich davon getrunken habe, desto mehr kam die Mate am Schluss durch. Dieses, ja, leckst halt an einem Ast oder so. Aber ich fand das, also wirklich, ich bin überzeugt, ich werde mir davon wieder häufiger Flaschen kaufen.
Also, da wäre ich eventuell auch mal zumindest zu so einem Taster im Markt mit dabei.
Ich weiß gar nicht, ob es da. Doch, sie haben einen Kühlschrank, da gibt es die auch drin.
Also. Ja, gut, ich hoffe ja mal,
du, dass wir dieses Jahr
mal letzte. Ja, bitte.
Das nächste Mal, wenn wir aus Gründen trinken, trinken wir aber in Basel. Wie war dein Pale Ale?
Ja, doch eher Liester.
Es kommt darauf an, wo man besser ins Spital kommt.
Oh, liest er also durchaus seine Kompetenzen ins Kantonsspital.
Hast du da irgendwie schon so eine Vorteilskarte?
Also nicht für mich persönlich, aber für Freunde und Verwandte.
Sehr gut, ich komme darauf zurück.
Wie war's? Mein Pale Ale. Das war, ich würde es als grundsolide, ein bisschen säuerlich halt hintenrum.
War das nicht mal süß am Anfang?
Ja, aber das hat sich hinten raus ein bisschen jetzt säuerlich. Okay. Weiß ich nicht. Es ist halt, ich habe halt hinten im Rachen irgendwie so ein sehr belegtes Gefühl, sagen wir es mal.
Eine pelzige Zunge.
Nee, nicht mal auf der Zunge, aber einfach nur oben im Rachen.
Okay. Ich kenne das, wenn ich Bananen esse, habe ich auch so einen pelzigen Rachen. Also wahrscheinlich eine allergische Reaktion. Aber.
Ja, vielleicht. Kipp ich aber im Stuhl hier und gehe dann ins Krankenhaus nach Liestal.
Hast du jetzt eine Vorteilskarte? Nee. Ich kenne Pale Ales, dass sie sehr hopfig sind und angeblich nach Zitrusfrucht schmecken. War das so?
Hopfig war es auf jeden Fall. Ich weiß, ich kann mich noch nicht so festlegen, was dieses. Da war dieses, am Anfang diese Süße und jetzt wird es ein bisschen zitrusmäßig. Aber ich mag dieses Pelzige nicht unbedingt. Also jetzt nicht unbedingt gerade so meins.
Ja, trinkst halt das nächste Mal wieder ein richtiges Bier.
Ja, das, ich habe noch ein paar Koi frisch im Kühlschrank. Ich habe auch, hab auch noch ein Feldschlösschen. Wie nennt sich das? Weizen.
Okay. Gut. Fürs nächste Mal dann, ne?
Quasi, ja.
Gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Gespräch. Es war ein bisschen ungewohnt, mal wieder zu podcasten.
Ja, auf jeden Fall.
Also sich so wieder reingerufen.
Ja, ich meine, was war das jetzt? Ein bisschen über einen Monat, meinten wir vorhin. Ja.
6 Wochen wahrscheinlich rum.
Ja, so um den Dreh, aber jetzt ziehen wir quasi durch bis zum Sommer.
Was? Nee, wir machen dann bitte Osterpause und Pfingstpause und Fasching und trotzdem.
Fasnacht, darf man nicht vergessen.
Einmal in Basel, einmal in Liestal.
Genau. Ob das passiert, weiß man auch noch nicht, aber naja.
Wie will Season?
Wie will Season? Ja, Zen in Z.
So, jetzt kommt dieser ganze Abspann, Kladderadatsch. Vielen Dank fürs Gespräch. Okay. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns gerne auf Twitter @coachstammtisch. Ich glaube, Max beobachtet den Account. Ich habe ihn zumindest auf keinem meiner Geräte mehr drauf im Moment, weil ich keinen Euro für Tweetbot bezahlen möchte. Schreibt uns gerne eine E-Mail an hallo@coachstammtisch.ch. Bewertet uns gerne bei iTunes. Haben wir mittlerweile wieder Spotify gefixt? Ich glaube nicht.
Ich bezweifle, dass das der Fall ist, weil ich von den Leuten nichts gehört habe.
Also nein. Was gibt's denn noch? Wenn ihr eine längere Folge haben möchtet, mit mehr Details, mit mehr Tipps und Tricks, dann unterstützt uns gerne bei Steady. Da sind die Folgen, dann gibt immer noch so eine Retro-Review hinterher. Da schnacken wir noch mal ein bisschen über die Folge und alles Mögliche.
Man kann aber auch eine längere Folge haben, indem man Gast ist in dieser Folge. Einer Folge.
Das ist dann die volle Coolstammtisch-Experience.
Ja.
So was Joe Rogan, der Penner, kann, das können wir auch. Oh Gott, schäme mich dafür, Entschuldigung. Hörst du den eigentlich?
Nee, ich bin bei solchen Sachen raus.
Okay. Du haust dir lieber die Pferdeentwurmungskur direkt rein, gell? Katzen.
Ich weiß nicht, worum es geht. Insofern
ist auch nicht so wichtig. Ja, also wenn ihr Gast sein möchtet, ist ein guter Punkt. Kommt auch einfach gerne auf uns zu. Die Regeln sind denkbar simpel. Ihr braucht ein Getränk, das ihr noch nicht getrunken habt, und ihr bestimmt das Thema. Und wir freuen uns immer über Gäste, die keine Typen sind.
Gerne vielleicht mal ein existierendes Thema, was wir schon drüber gesprochen haben, wo ihr vielleicht ein bisschen eine andere Meinung habt oder so, oder eine komplementierende Meinung habt. Richtig. Gerne auch sowas. Ich meine, kommen Sie rein.
Können Sie rausgucken.
Richtig.
Gut, Teddy haben wir, iTunes, ich glaube, wir sind durch, ne?
Ich glaube schon, ja.
Dann vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank fürs Zuhören. Traditionell verabschiedet man sich hier mit bis zum nächsten Mal und Prost.
Prost.
Das war der Coach-Stammtisch mit Max und Nathan. Jetzt den Podcast abonnieren und nie mehr eine Ausgabe verpassen. Und wenn ihr uns auf Steady unterstützt, haben wir neben längeren Folgen auch noch ein kleines Dankeschön für euch. Alle Infos auf unserer Homepage unter www.coachstammtisch.de.